Moin, willkommen in der Energiezone. Heute eine Sonderfolge, live aufgenommen beim 5. Energiefrühstück oben auf der Schützendachterrasse der OMR in Hamburg am letzten Dienstag. Und wir hatten volles Haus. Zwei starke Gäste, Karl Wippermann von Citadel Flexpower und Torge Larsen von Incentive. Es geht genau um das, was die Energiewende gerade wirklich entscheidet. Flexibilität und genau, bevor ich hier viel quatsche, der Rest wird eh erklärt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Auf geht's, ab geht's. Let's roll.
Ja, wir sind hier zu Gast bei Benjamin, bei RISM. Früher Ressourcenmangel und es ist jetzt schon fast eine kleine Tradition. Es ist das 5. Energiefrühstück. Wir haben, und das 3. in Hamburg. Wir haben vor 2 Jahren angefangen mit 1,5 am Baliendamm einmal und letztes Jahr waren wir hier und es hat uns so gut gefallen, dass wir wieder hier sind. Wir hatten auch schon mal eins in München und eins in Berlin, aber Hamburg ist einfach immer am besten am Rande der OMR. Auf der, und ich sag's jetzt mal ganz deutlich, schönsten Dachterrasse, zumindest in der Nähe von der Messe, die ich so kenne. Und ja, bevor ich zu viel einleitende Worte verliere, einmal kurz das Mikro hast du eins, okay. Benjamin, der heute hier unser Gastgeber ist. Was ist eigentlich RISM?
Das ist ein Agenturname. Und jeder, der schon mal seinem eigenen Unternehmen einen Namen gegeben hat, weiß, dass man solche Prozesse im Nachhinein nicht mehr erklären kann und dass das für alle Nichtbeteiligten auch relativ langweilig ist. Deswegen freut euch einfach an mit diesem schönen Namen RISM oder sprecht es aus, wie ihr möchtet. Das ist so gemacht, dass es jeder so aussprechen kann, wie er mag. Schön, dass ihr wieder da seid, Ilan. Das ist ja das 3. gemeinsame. Einmal Berlin, jetzt das 2. Mal Hamburg. Das freut uns total, weil was Alex und was ihr gemeinsam geschafft habt in diesem Podcast, ist ja wirklich phänomenal. Ich wiederhole mich da immer wieder. Es ist, wie ich finde, der beste Podcast zum Thema Energiewende, weil er die richtige fachliche Tiefe hat und trotzdem auch für Laien wie mich weitestgehend verständlich. Und das ist, finde ich, eine große Leistung bei dem Thema, viel zu erklären, viel verständlich zu machen und über Verständnis auch Akzeptanz zu gewinnen. Ich glaube, das ist echt wichtig für dieses, für unser gemeinsames Thema. Ich hoffe, da machen wir heute wieder ein paar schöne Schritte nach vorne. Genießt die Aufzeichnung, genießt den Podcast mit Ilan und den beiden Gästen. Genießt danach Gespräche untereinander oder auch mit mir und meinen Kolleginnen, die euch dann erklären, was hinter den 4 Buchstaben RISM wirklich steckt und was wir jeden Tag dafür tun, dass die Energiewende gelingen kann, überwiegend auf der kommunikativen Seite. Los geht's.
Danke dir. Ja, eins meiner Lieblingsevents in der ganzen Energiezone, im Energiezone-Jahr, hier in Hamburg bei bestem Hamburger Wetter auf der Dachterrasse mit euch zu sein. Wir haben uns vor 4 bis 6 Wochen den Titel ausgedacht, weil da ging gerade Iran-Krise los, Energiemärkte in Aufruhr. Und wir haben es alle gesehen, also wir kennen die Zapfsäulen, wir wissen irgendwie, Öl ist volatil rund um 120 Euro pro Barrel, Gas, TTF irgendwo zwischen 40 und 50. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Strommärkte. Und ja, deswegen sprechen wir heute darüber, was machen die Profis, die mit den Strommärkten interagieren und was machen die großen Strom- und Gasabnehmer in Deutschland mit diesen Volatilitäten, mit diesen hohen Preisen. Wir haben 2 absolute Experten hier. Und 2 Firmen, die auch schon Energiezone berühmt sind. Einmal Flexpower. Flexpower war in 2 Folgen schon dabei. Einmal mit Max und Armani hier im Hamburger Office aufgenommen. Und einmal war Max auch schon beim ersten Energiefrühstück. Max war, glaube ich, auf dem Panel beim ersten Energiefrühstück. Und Torge von Incentive hat schon seine eigene Folge in der Energiezone gehabt. Und auch Nicola, der CEO, war einmal im Energiefrühstück in Berlin. Und genau, wir sprechen jetzt über Energiemärkte und Flexibilitäten und so weiter. Und deswegen vielleicht einmal kurz per Handzeichen, wer von euch, also so aus privater Perspektive, ist denn schon überhaupt flexibel und reagiert auf zumindest mal jetzt Strompreise? Von dir weiß ich's. Dann ganz kurz Handzeichen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Von 50, sage ich mal, 10%. Und gibt es hier industrielle Großverbraucher, Abnehmer? Bist du schon flexibel?
Nein.
Nein, okay. Genau, das weiß ich sogar. Good for you. Genau, leicht anderes Format, diesmal mit so Impulsvorträgen, weil die sind einfach die schlauesten, und bevor ich das mit Fragen aus ihnen rauskitzel, ganz kurze 5 bis 8 Minuten habt ihr. Bei 5 Minuten kriegt ihr das erste Zeichen von mir, bei 8 schneide ich euch das Wort ab. Und wir fangen an mit Karl von Flexpower.
Hi, danke. Genau, ich bin Karl von Flexpower. Ilan hat diesen Impulsvortrag betitelt, nicht ich. Da steht drauf, Trading-Strategien in volatilen Energiemärkten. Und warum könnte ich da überhaupt drüber reden? Weil ich eben bei diesem Trading-Unternehmen Flexpower arbeite. Ich würde jetzt gerne damit anfangen, was Flexpower im Groben macht, ganz kurz das erzählen und dann relativ kurz auf Trading-Strategien eingehen, wobei da werde ich es wahrscheinlich eher bei Fähigkeiten belassen, weil das ist, glaube ich, das Wichtigere. Also Flexpower ist als Direktvermarkter aktiv dabei, erneuerbare Erzeugungsanlagen in den Markt zu bringen. Das heißt, wir können kurzfristig Strom handeln, machen das mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen im Hintergrund. Das sind ungefähr 2 Gigawatt an Erzeugungsleistung. Umgerechnet in Atomkraftwerken wären das 2. Das war immer so ein Witz, dass alles in Atomkraftwerke umgerechnet wurde. Und das Handeln mit Strom machen wir nicht nur kurzfristig, sondern auch mit längeren strukturierten Produkten. Das heißt, wir machen uns auch Gedanken darüber, wie man über erneuerbare Preise fixieren kann mit sogenannten PPAs. Und PPAs kommen eigentlich daher, dass ein Erzeugungsanlagenbetreiber, also von einem Windpark oder einem PV-Park, mit einem industriellen Abnehmer direkt einen Vertrag geschlossen hat. Das war in der Vergangenheit im Markt Standard, dass man das so macht, aber ein relativ ineffizienter Prozess dahin, weil die 2 Parteien sich dann einig werden mussten zu den vertraglichen Details, was mit sehr viel Schwierigkeiten kommt und hohen Transaktionskosten im VWL-Sprech. Und da ist unser Unternehmen, glaube ich, Vorreiter gewesen zu sagen, man kann diese PPAs standardisieren und so behandeln wie Terminprodukte am Energiemarkt, die es auch schon gibt. Base- und Peakload-Produkte wurden schon seit Jahren an Börsen gehandelt und sind standardisiert verfügbar. Und wir als diejenigen, die diese Anlagen vertreiben, gut kennen und Risiken gut bewerten können, sind in der Lage, das zu standardisieren. So, das haben wir gemacht. Das hat uns in die Lage versetzt, Industrieunternehmen direkt mit Strom zu versorgen. Und dann ist daraus entstanden, ja, dann lass das eigentlich mal richtig machen, also als Versorger. Und deswegen sind wir inzwischen am Energiemarkt eben von der Erzeugung bis zum Abnehmer voll tätig. Und dazwischen, und das kam auch schon vor und steht auch bei uns im Namen, Flexibilität ist halt extrem entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Und Flexibilität kann ganz unterschiedlich entstehen, aber eine Möglichkeit sind eben große Batteriespeicher, und die vermarkten wir. Wir sehen extremes Potenzial als Händler an den Kurzfristmärkten für diese Speicher, dass man damit profitabel arbeiten kann und gleichzeitig halt für das Energiesystem eine Leistung erbringt, die die Energiewende erst ermöglicht. Und jetzt, warum eigentlich sind die Märkte so volatil und was ist eigentlich im Augenblick los? Hat Ilan ja das Thema gesetzt mit Energiemärkte im Aufruhr. Also, wir haben mit der Iran-Krise mal wieder eine Krise im globalen Energiemarkt, würde ich sagen, die dafür sorgt, dass Energiepreise extrem nach oben geschossen sind, und zwar extrem schnell. Also wir haben, glaube ich, dann zwischen dem 27. Februar und irgendwie Anfang März bei Gas einen Anstieg von 100% gesehen. Also der Preis hat sich in kürzester Zeit verdoppelt. Das hat sich ausgewirkt auch auf den Strommarkt in Deutschland. Aber witzigerweise nicht auf alle Aspekte dieses Strommarkts gleich. Wenn man sich anguckt, wie reagieren unterschiedliche Möglichkeiten, Preise zu fixieren, dann reagieren eben die erneuerbaren standardisierten PPAs weniger stark als ein Baseload. Das liegt daran, dass dieses Baseload-Produkt diesem Risiko der Gaserzeugung viel mehr ausgesetzt ist und damit halt internationale Gaspreise viel mehr durchschlagen auf das Baseload-Produkt als auf das PV-Shape. Also wenn ich ein standardisiertes PV-Produkt kaufe als Kunde. Und das sind so Aspekte, und deswegen wollte ich sagen, also was ist mein Impuls? Der Impuls ist, Unternehmen müssen handlungsfähig sein. Also als Unternehmen, wenn du dich mit Energie versorgst, bist du in einer Situation, wo du die Märkte ja nicht steuerst. So, die werden halt so volatil sein, wie sie eben sind, aber du musst reagieren können. Und da ist Handlungsfähigkeit wichtig, das heißt Geschwindigkeit. Du musst in einer Situation, in der sich die Märkte bewegen, relativ schnell in der Lage sein, darauf zu reagieren. Dir müssen die richtigen Produkte zur Verfügung stehen. Das heißt, du musst eben nicht nur standardisierte Handelsprodukte Baseload, Peakload handeln können, sondern eben auch standardisierte PPAs aus meiner Sicht, weil du dich damit besser stellst. Und dir müssen Flexibilitäten zur Verfügung stehen. Das heißt, du musst in der Lage sein, auch Flexibilitäten direkt zu handeln oder aufzubauen. Und das ist vielleicht der nächste Aspekt und dann vielleicht auch die perfekte Überleitung zu Torge. Flexibilitäten sind eben ganz unterschiedlich zu betrachten. Also ein Unternehmen kann zum Beispiel seine Produktion einstellen in einem Augenblick, wo die Strompreise sehr teuer werden und sie einfach diese Preise nicht zahlen wollen. Dunkelflaute immer als Begriff. Wir haben im Winter irgendwie dann vielleicht 8 Tage in Folge kaum Wind und kaum Sonnenstrom im Netz. Die Preise gehen hoch und ein Unternehmen ist da in der Lage, vielleicht nicht zu 100% zu reagieren, sondern so ein bisschen. Das ist Flexibilität. Der Batteriespeicher, der einfach sehr kurzfristig algorithmenbasiert meistens entscheidet, lade ich auf oder entlade ich, der ist auch eine Flexibilität. Und diese Dinge zusammenzubringen, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, einmal aus Handelsperspektive, aber auch von so Unternehmen dann wie Incentive, die überhaupt Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Prozesse dann darauf auszurichten. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin in der Zeit, aber das wäre es erstmal als Impuls.
Ziemlich genau, 6 Minuten. Cool, danke.
Kurze Unterbrechung, aber eine wichtige. Versprochen, es lohnt sich. Der Industriestrompreis ist gerade mal wieder in aller Munde. Aber mal ehrlich, was steckt wirklich dahinter? Was ist schon beschlossen? Was ist noch heiße Luft? Und was bedeutet das jetzt konkret für euch als Großverbraucher, als industriellen Betrieb? Genau das klären wir am Donnerstag, den 21. Mai um 13 Uhr in einem kostenlosen Webinar. Ich bin dabei zusammen mit Simon Hillmann, Rechtsanwalt für Energierecht bei Assmann Pfeiffer. Der war ja auch schon öfter mal bei uns im Podcast. Alle kennen ihn als den Regulierungsexperten. Simon bringt die juristische Brille mit, ich die wirtschaftliche und zusammen geben wir euch ein kompaktes, ehrliches Update. Anmelden könnt ihr euch direkt, indem ihr lf@onu.energy eine E-Mail schreibt. lf@onu.energy. Kostenlos, online, dauert keine Stunde. So, weiter geht's.
Dann drehen wir den Stecker um, quasi von der Direktvermarktungsangebots-Belieferungsseite auf die Abnahmeseite. Die Großverbraucher, die flexibel steuern können, insbesondere da, wo thermische Prozesse gebraucht werden.
Genau, unter anderem thermische Prozesse. Es gibt relativ viele Flexibilitäten, aber das will ich jetzt heute mal ein bisschen genauer erklären. Ich habe tatsächlich ein paar Folien mitgebracht. Ich versuche das trotzdem so darzustellen, dass man auch im Nachgang, wenn man den Podcast hört, in der Lage ist, natürlich zu folgen. Genau, ich bin Torge, bin einer der Mitgründer von Incentive und wir beschäftigen uns im Konkreten um die technische Flexibilisierung bei Industriekunden. Das heißt, wie können die ihre Energieverbräuche, Energieströme und auch Lastverläufe modellieren, um entsprechend auf Signale aus den Energiemärkten reagieren zu können und sich damit entsprechend zum einen resilienter aufzustellen, auf der anderen Seite aber auch dedizierte Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten durch eine Reduktion der Energiekosten. Und genau das will ich jetzt mal kurz erklären, warum das so wichtig ist an der nächsten Folie. Weil hier habe ich mal ein paar Graphen mitgebracht von verschiedenen Preiskurven im April. Das ist der Day-Ahead-Preis, einmal vom 14. April, einmal vom 22. April und einmal vom 26. April. Den 1. Mai habe ich jetzt nicht mehr hier mit drauf getan, aber es ist ein ähnlicher Shape wie jetzt der 26. April, die wirklich hier Outlier jetzt in den letzten Tagen auch waren und nochmal wieder mehr deutlich gemacht haben, warum das so wichtig ist, hier auch als Industrieunternehmen eine Antwort zu finden auf die Volatilität. Schauen wir uns die Preise vom 14. April ganz kurz an. Das ist so eine ganz übliche Kurve. Hier sind wir auch relativ teuer unterwegs mit so einem, Preis von dem tiefsten Punkt 100 Euro pro Megawattstunde. Dann in den Morgenstunden sind wir bei 200 Euro pro Megawattstunde, abends sogar bei knapp 300 Euro pro Megawattstunde. Das heißt, wir sprechen hier von Spread von 200 Euro innerhalb von wenigen Stunden auf einem relativ hohen Niveau. Wenn wir dann uns den 22. April anschauen, also nur 8 Tage später, einen Wochentag, steigen wir auch wieder mit 100 Euro pro Megawattstunde ein, gehen leicht auf 150 Euro pro Megawattstunde, haben dann aber ab 10 Uhr eigentlich einen negativen Preis bis ungefähr 17 Uhr. Das heißt, 7 Stunden kostet der Strom nichts oder man bekommt sogar zum gewissen Grad Geld dafür. Wenn wir abends dann wieder auf knapp 180 Euro, nur 3 Stunden später sozusagen wieder bei 180 Euro sind. Und wenn man sich jetzt noch die 2 Outlier-Tage der letzten Zeit anschaut, einmal der 26. April, Sonntag, und der 1. Mai, da sehen wir noch ein Verhalten, was ganz interessant ist, dass wir nämlich extrem auch ins Negative rutschen können, wo man wirklich richtig Geld verdient, wenn man Strom verbraucht. Und das ist eigentlich ein Paradox, weil ich glaube, wir kommen eigentlich aus einer Welt, wo man für seinen Strom eben bezahlen muss. Wir gehen immer mehr in eine Welt, wo ein Strom eben auch zeitweise sehr günstig ist. Und wenn man jetzt als Industrieunternehmen eben auf der einen Seite natürlich seine Beschaffung entsprechend strukturiert, um hier einen gewissen Teil flexibilisieren zu können. Auf der anderen Seite aber auch dann technisch in der Lage ist, durch Speicher, durch Flexibilitäten, durch Produktionsverlagerung auf diese Preissignale zu reagieren in einem gewissen Rahmen, kann man sich hier eben wirklich Wettbewerbsvorteile erarbeiten. Und wenn du jetzt eine Folie weitermachst, sieht man, dass diese Volatilität auch eben in Zukunft noch ein ganzes Stück bleiben wird. Das heißt, es lohnt sich wirklich jetzt in diese Flexibilisierung zu investieren, weil das ist jetzt es gibt verschiedene Studien. Ich habe jetzt mal eine mitgebracht von der Uni Köln. Die zeigt ganz gut, dass eben bis zum Jahr 2035, Modelljahr war 2023, die Volatilität an den Day-Ahead- und Intraday-Märkten eben nochmal ein ganzes Stück steigen wird. Und das ist einfach die neue Realität und eben Teil des industriellen Energiemanagements. Wie gehe ich mit Flexibilisierung um? Genau, wenn du jetzt noch einen weitermachst. Genau, und als Industrieunternehmen möchte ich darauf reagieren. Wenn du noch eine weitermachst, sieht man eben, was es alles für Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir sprechen hier nicht nur von dem, was quasi vor 2-3 Jahren immer erzählt wurde, dass man jetzt als Industrieunternehmen seine Produktion einfach ausmachen muss, sondern wir reden hier von verschiedenen technischen Einheiten an Industriestandorten, die es ermöglichen, flexibel zu reagieren durch eine intelligente Regelung. Und das sind eben thermodynamische Anlagen. Wir reden hier von Power-to-Heat, Wärmepumpen, Kälteanlagen auf der anderen Seite sozusagen, aber auch natürlich Batteriespeicher, die jetzt immer weiter verbreitet werden, und weitere auch Elektrifizierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Ausbau der Elektromobilität auch im Schwerlastbereich. Das sind alles in sich technisch flexibilisierbare Anlagen, die man hier nutzen kann, um eben auf der einen Seite lokal schon Mehrwerte zu erzielen, durch mehr Eigenverbrauch zum Beispiel, in Kombination mit eigenen PV- oder Windkraftanlage, aber natürlich auch im Bereich der Netzentgelte und dann eben auch als Reaktion auf die volatilen Marktpreise. Und wenn du jetzt nochmal kurz auf die Slide gehst mit den Preisen, also nochmal zurück, noch einen, genau hier, da kann man sich das auch nochmal verdeutlichen. Wenn wir jetzt hier an so einem Tag, nehmen wir mal diesen Mittwoch, den 22. April, ein ganz normaler Wochentag, und man würde hier eben Strich mit meinetwegen 2-3 MW fahren, dann hätte man im Durchschnitt hier wahrscheinlich so einen Preis bezahlt für den ganzen Tag von so 50-60 Euro wahrscheinlich pro Megawattstunde. Wenn ich jetzt in der Lage bin, zu gewissen Zeiten weniger zu verbrauchen und zu anderen Zeiten mehr, dann kann ich diesen Durchschnitt noch mal ein ganzes Stück weiter runtersenken. Und genau da entstehen dann wirklich die Energiekosteneinsparungen und auch die Wettbewerbsvorteile, die man sich hier erarbeiten kann gegenüber den Wettbewerbern, die eben sowas nicht können, auf der Kostenseite. Und ich glaube, das ist was, mit dem sich jetzt jedes Unternehmen beschäftigen sollte und wo wir natürlich auch von Incentive gerne unterstützen, diese ganzen technischen Systeme und Anlagen zu verstehen, wie man diese Anlagen flexibilisiert, diese Systeme dann auch zu steuern und aktiv dann auch mit dem Energiesystem, dem Energiemarkt zum Beispiel zusammen mit FlexPower dann auch in Mehrwerte umzuwandeln. Genau.
Cool. Das war's. Super, danke dir. Karl, komm auch mit nach vorne. Also ich habe mir ein paar schlaue Fragen überlegt, natürlich für die beiden, aber das Format funktioniert am besten, wenn ihr euch auch welche überlegt. Alex hat natürlich schon wahrscheinlich heimlich welche vorbereitet, aber alle anderen sozusagen zückt euren Stift und überlegt euch auch ein paar, weil es macht viel mehr Spaß, wenn wir hier so hintergehen. Ist ein Networking-Event und dann könnt ihr immer sagen, wer ihr seid und dann fallen die Gespräche dann hinterher noch leichter. Genau, Alex, möchtest du gleich starten?
Spread-Prognose gezeigt, dass sie seine Spreads zeigen. Mein Verständnis ist, weil
wenn... So, wir bräuchten, glaube ich, ein Mikro, wenn wir uns... Genau.
Du hast ja gezeigt, dass sozusagen der Spread steigt, der viertelstündliche sozusagen Intraday-Spread. Wenn dann immer mehr Batteriespeicher in den Markt kommen, so, also wenn das passiert, kaum hoffen, dass wenn das passiert, sozusagen flacht das dann ab. Wann passiert das und was heißt das dann eigentlich für euer Geschäftsmodell? Weil sozusagen ihr seid ja eigentlich im Vorteil, wenn es sozusagen besonders volatil ist.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich viele stellen und ich glaube, da gibt's auch keine richtige Antwort drauf. Das muss ich einfach über die Zeit zeigen. Was wir aber sehen, ist natürlich neben und was viele dann auch übersehen, ist, dass neben dem Hochlauf der Batteriespeicher ja immer noch ein Hochlauf der Erneuerbaren stattfindet. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite die Flexibilitäten erhöhen, erhöhen wir parallel ja immer noch sozusagen die Volatilitätsquellen im wahrscheinlich sogar noch größeren Maße. Das müsste man jetzt mal nachschauen, was da gerade die Ausbauraten sind. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir im Sinne der Elektrifizierung auf der Abnehmerseite auch zusätzliche Veränderungen erzeugen in den Lastprofilen. Das heißt, wenn jetzt ein Logistiker auf einmal E-LKWs sich auf den Hof stellt, dann kommen da mal schnell 400 kW bis 1 MW oder sogar noch mehr an Ladeleistung zu, die den gesamten Lastverlauf, den man die letzten Jahrzehnte kannte, komplett verändert. Dann haben wir dann auf der anderen Seite auch Speicher, die behind the meter arbeiten und auch hier Lastprofile verändern, Power-to-Heat-Systeme, die im Megawatt-Bereich teilweise natürlich auch verändern, wie Unternehmen Strom verbrauchen. Das heißt, da kommen ganz viele Veränderungen sozusagen, die auf der Erzeugerseite und auf der Abnehmerseite dafür sorgen, dass wir diese Volatilität weiter bekommen werden und die wahrscheinlich auch weiter steigen wird.
Ja, also wir haben auch keine Glaskugel bei uns und können jetzt auch nicht sagen, bleibt die Volatilität da, wo sie jetzt ist, geht sie noch höher. Was wir einfach sehen, ein Trend der letzten Jahre in Deutschland ist, dass die Volatilität mit höherem Stellenwert der Erneuerbaren im Netz immer angestiegen ist. Eine Iran-Krise, wie wir sie jetzt gerade sehen, hat die Volatilität in eine viel extremere Höhe wieder gepusht. Das liegt nicht an der erneuerbaren Erzeugungsseite, sondern daran, dass Gas viel teurer ist. Die Erneuerbaren drücken den Preis, so wie Torge es ja hier schön dargestellt hat, im Augenblick regelmäßig im Mittag sehr weit nach unten, wenn Sonne viel scheint und dann halt auch nochmal Wind weht, dann noch extremer. Aber der Gaspreis führt dazu, dass irgendwie hier diese 200 Euro die Megawattstunde, die dann am Nachmittag erreicht werden, ja auch ein sehr hoher Wert sind. Und dieser Spread, den wir jetzt gerade sehen, der wird durch ganz viele Dinge bedingt. So nicht nur, dass Flexibilitäten da sind. Grundsätzlich stimme ich dir zu, wenn all things equal, also ceteris paribus, nur mehr Speicher im Netz, würden die sich gegenseitig da genau wegkannibalisieren, weil sie alle das gleiche Prinzip verfolgen. Sie wollen Strom möglichst günstig einkaufen und möglichst teuer verkaufen. So, das ist schon richtig, aber im Augenblick sehen wir auch, dass die Volatilität erstmal da bleibt.
Cool, ja, ihr wart ja beide schon Gäste in der Energiezone und ich wollte so eine Referenz machen auf die letzten Folgen, wo ihr da wart. Eine der Standardfragen ist, wie groß seid ihr eigentlich? Und du hast schon was gesagt, Karl, irgendwas wie 2 Atomkraftwerke, 2 Gigawatt, 2000 Megawatt. Und ich erinnere mich auch noch, Armani hat immer gesagt, er möchte eigentlich ein Unternehmen, also einer der Gründer, möchte eigentlich ein Unternehmen unter 30 Personen halten. Wo steht ihr heute, was sozusagen Anzahl der Leute und so weiter angeht? Und Torge, auch für dich, ihr habt ja eine große Finanzierungsrunde gemacht. So, was sind so Proxys für Größe, für Relevanz, wo ihr gerade steht?
Also wir sind jetzt größer, also Armani hat das nicht erfolgreich geschafft, die 30-Personen-Grenze einzuhalten. Im Sinne von, unser Wachstum war jetzt so stark, dass wir jetzt 60 Personen circa sind. Aber man muss auch sagen, ich glaube, die Annahme, die Armani getroffen hat, als er gesagt hat, ich will nur 30 Leute haben, war, dass wir eine bestimmte Rolle im Energiemarkt haben und bei dieser bleiben. Und das ist irgendwie diese Direktvermarktung zu machen und als Handelshaus zu agieren. Und wir haben, glaube ich, einfach unser Verständnis ausgeweitet, was eigentlich unsere Rolle im Energiemarkt ist. Und das bedingt, glaube ich, eher dieses Wachstum in Personenzahl.
Got it.
Genau, bei uns ist es so, dass wir jetzt 50 Leute sind und das eben von Hamburg und Berlin machen. Und wir arbeiten jetzt mit über 100 Industrie- und Logistikstandorten zusammen und haben natürlich neben den klassischen Case, aus dem wir kommen, wir sind damals mit der Kühlhausoptimierung gestartet, wie können wir ein Kühlhaus in Energiespeicher wandeln durch eine, ich sag mal, dynamische Regelung einer Kälteanlage. Da konnten wir eben ein ganzes Stück unsere Use Cases, die wir abbilden, erweitern. Also neben jetzt Batteriespeichern, die natürlich jetzt ein großes Thema sind, auch Themen rund um Power-to-Heat, Ladeinfrastruktur für E-LKWs, komplexe Energiesysteme, die wir auch bei Brauereien zum Beispiel optimieren, wo wir über 22 Aggregate eingebunden haben. Das sind alles Themen, die wir jetzt auch abbilden konnten und uns natürlich freuen, hier auch weitere spannende Use Cases zu finden.
Gibt schon Fragen aus dem Publikum? Irgendjemand, der sich traut, der oder die? Gerne mit Mikro. Genau, einmal durchgehen bitte.
Ich habe mehrere Fragen. Hi, ich bin Lukas von Ponton. Wir bauen Software, Individualsoftware für ÜNBs, also für Stromnetzbetreiber unter anderem. Ich habe eine Frage an dich, Karl, aber auch an Torge, aber machen wir erstmal die eine. Du hast gesagt PPAs. Ich habe mich gefragt, weißt du oder kannst du einschätzen, inwiefern sich quasi euer Wirken auf die Größe, sage ich jetzt mal, des PPA-Markts ausgewirkt hat jetzt in Deutschland? Wenn ihr sagt, ihr kommt hin, ihr standardisiert das, dann ist ja so jetzt meine Überlegung, dann ist ja eigentlich recht attraktiv. Das heißt irgendwie vielleicht oder idealerweise machen das mehr Leute und kannst das irgendwie einschätzen, wie sich das entwickelt hat und was glaubst du, wo die Reise noch hingeht? Was ist das Potenzial für PPAs? Jetzt mal unabhängig davon, über welche Sorte von PPAs wir reden, aber so generell, was ist da dein Punkt?
Ja, cool, danke. Also es ist ein Prozess, der erst angefangen hat, glaube ich, dass PPAs standardisiert und handelbar werden. Das heißt, die Vision davon, dass das den Markt schon völlig dreht, ist heute noch nicht Realität, würde ich sagen. Aber was wir, glaube ich, beobachten, ist halt ein Shift von dem einen zum anderen. Also ich habe irgendwie, ich glaube, es war eine Ember-Statistik noch gestern irgendwie bei LinkedIn gesehen, so der PPA-Markt ist zwischen 2023 und 2025 eingebrochen, war quasi so die Überschrift. So, hey, wir machen viel weniger. Ja, in dem einen Bereich stimmt das auch, weil Unternehmen halt Schwierigkeiten damit haben, irgendwie langfristige Lieferverpflichtungen, irgendwie, also langfristige Abnahmeverträge zu schließen, also irgendwie einen 10, 15 Jahres Liefervertrag als Industrieunternehmen einzugehen, ist halt schwierig, kommt mit halt irgendwie Unsicherheit. So standardisierte PPAs geben dir die Möglichkeit, das in Quartalen, irgendwie teilweise Monaten oder ein paar Jahre in die Zukunft zu machen. Das passt extrem viel besser zu dem, wie Unternehmen Energie einkaufen und was ich Also ich meine, mein aktuelles Bild darauf ist wahrscheinlich verzerrt, weil ich mich irgendwie 90% meiner Zeit damit beschäftige. Aber ich sehe im Augenblick, dass halt viele Industrieunternehmen sich genau darum kümmern. Also diese Art und Weise, hey, ist das eigentlich für mich eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative, um meine Stromkosten zu fixieren, machen, glaube ich, viele. Und ich sehe im Augenblick halt ganz, ganz viel Dynamik. Aber die eine Kurve kommt von hier oben und die andere startet hier unten. Und ich glaube, so dass wenn es exponentielles Wachstum wäre, dann dauert es wahrscheinlich noch so 2-3 Jahre und dann ist der Markt da wieder, wo er vorher stand.
Super, danke. Darf ich noch eine kurze?
Ja, klar, bitte.
An Torge. Und zwar, oder willst du erstmal?
Mach mal.
Du hast gesagt, idealerweise passt jetzt der Kunde, je nachdem, wie der Strompreis sich entwickelt, auch seine Produktion an. Jetzt frage ich mich aber, wenn ich mal auf den Output des Kunden gucke, je nachdem, was der jetzt produziert, weiß ich jetzt nicht, unterschiedliche Industrien etc. pp., diese Absatzseite, das muss ja auch damit extrem abgestimmt sein, oder? Also du kannst ja nicht irgendwie dann auf Halde irgendwas produzieren, weil gerade der Strom passt oder also... Ja gut, Autos, aber ich weiß ja, also mir fehlt die Fantasie. Was hast du noch für Kunden so? Also
absolut. Also das ist auch nicht unser Ansinnen. Also das ist natürlich die Idealvorstellung, dass man irgendwann eine vollautomatisierte Dark Factory hat, die irgendwie das ganze Jahr lang im Schnitt 80% Auslastung fährt und dann, wenn der Strompreis günstig ist, auf 100 geht und wenn der Strompreis teuer ist, auf 60 geht. Aber das ist natürlich aktuell so meistens nicht umsetzbar. Da sind wir auch völlig realistisch. Was wir natürlich aber suchen, sind diese ganzen, ich sag mal, energierelevanten Prozesse und Systeme, die sich unabhängig vom Produktionsprozess oder vom Eingriff in den Produktionsprozess flexibilisieren lassen. Beispiel ist immer die Kältemaschine im Kühlhaus. Da kann man sehr gut mit den Temperaturen spielen, um quasi damit einen direkten Effekt auf den Lastgang des gesamten Standortes zu haben, durch das Fahren der Kälteanlage. Bei Power-to-Heat ist es genau das Gleiche. Da kann man auch entsprechend arbeiten, je nachdem, ob da auch irgendwie ein Pufferspeicher da ist oder ob es ein Redundanzsystem gibt und so weiter. Da gibt es verschiedene Randbedingungen, die man natürlich berücksichtigen muss. Oder eben beim Speicher, den man ja auch entsprechend fahren kann. Das Wichtige ist, dass es eigentlich in jedem Prozess, in fast allen Prozessen eine Art von Randbedingung gibt, die wir berücksichtigen. Auch beim Kühlhaus sind das gewisse Temperaturgrenzen, die eingehalten werden müssen. Auch bei Power-to-Heat-Systemen sind es gewisse Randbedingungen, die eingehalten werden müssen, damit der Produktionsprozess nicht negativ beeinflusst wird. Und diese Randbedingungen, die werden uns gegeben. Und mit diesen Randbedingungen erstellen wir dann die Fahrpläne für die perfekten Sollwerte, die wir dann auch automatisiert in den Anlagen ausfahren. Und damit nutzt man eben seine bestehenden Freiheitsgrade oder Flexibilitäten gezielt aus, ohne den Produktionsprozess zu beeinflussen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem für uns sehr spannend, da auch tiefer rein zu zoomen und auch mit den Kunden darüber zu sprechen, wo hat man denn vielleicht auch in den Produktionsplänen gewisse Flexibilitäten und Freiheitsgrade. Und ein Beispiel sind zum Beispiel so Produzenten von Holz zum Beispiel, die jetzt Hackschnitzel irgendwie produzieren. Dann hat man da gewisse Messeringzerspaner, Hammermühlen und so weiter. Und die puffern das meistens in so einem Bunker. So, das wird dann quasi da so gepuffert. Und auch diesen Bunker könnte man als Energiespeicher sehen. Da muss man natürlich auch gucken, passt das zum Produktionsprozess? Gibt es da Abhängigkeiten, die irgendwie wichtig sind? Ein anderes Beispiel, was Stefan Müller, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt hatte, sind die berühmten Schrauben, die man dann doch mal auf Halde produzieren kann, wenn man eben da entsprechend Produktionsprozesse hat, die schnell reagieren können. Aber das sind natürlich alles Dinge, die schauen wir uns gerne an, aber wir sind natürlich da völlig realistisch. Und das ist eben so dieses Endgame, wo man irgendwann mal hin will. Aber erstmal geht es darum, die bestehenden Freiheitsgrade, die man gut technisch und einfach flexibilisieren kann, zu heben. Genau.
Danke, spannend.
Ich wollte eigentlich rein, aber Torge hat das dann doch gesagt. Ne? Also den Status quo festzunageln, ist eine sehr diplomatische Antwort, die Torge geben muss, weil er natürlich mit Industrieunternehmen ständig zu tun hat, die sich nicht reinreden lassen wollen in ihre Flexibilität und auch zu Recht, ja, ich verstehe es, weil du willst erstmal an dem festhalten, was du machst. Aber ich finde, es geht um so eine Art von Emanzipierung in dem Bereich, dass Unternehmen besser verstehen lernen, dass das halt einfach eine relevante Steuerungsgröße für sie ist, die sie auf kreative Weise für sich nutzen können. Und wenn es halt bedeutet, dass du halt eine Lagerhalle zusätzlich baust, um dann halt eben auf Halde zu produzieren, dann ist es eben so, ne? Aber das gar nicht in Betracht zu ziehen, weil du sagst, es kommt in meiner Gedankenwelt nicht vor, es ist halt irrelevant für mich, weil wichtig ist, dass mein Prozess, den ich halt jetzt irgendwie 60 Jahre lang eingeübt habe, genau so durchballert. Ich glaube, das ist halt immer gefährlicher, wenn es darum geht, halt passt du noch in dieses Energiesystem, in dem du sein wirst. Und das wirst du nicht ändern. Das wird halt sich verändern.
Hätte ich nicht besser sagen können, aber ich muss ja diplomatisch bleiben. Nee, aber wir schauen tatsächlich mit unseren Kunden gezielt nach solchen Dingen. Das sind natürlich sehr langfristige Projekte, ne? Also bis man da mal eine Lagerhalle gebaut hat sozusagen, das dauert einfach. Aber das Thema, was du gerade gesagt hast, Transparenz, ich glaube, das ist ganz wichtig. Transparenz und Verständnis für Flexibilisierung. Das ist was wir auch versuchen, bei unseren Kunden wirklich zu schaffen, durch Daten, durch Erlösberechnungen, die man auch machen kann. Weil viele bewegen sich dann doch, sobald der Euro stimmt, ne? Also man muss eben wirklich den Business Case herausarbeiten und genau da können wir auch unterstützen.
Wie waren die letzten 4 bis 6 Wochen für euch? Habt ihr so einen richtig starken Nachfragepush gespürt? Wie man es jetzt irgendwie so bei haushaltsnahen Energiedienstleistungen und Solar-PV und Speicher und so hört? Also diese Aufklärungsarbeit, die ihr ja für die Industrie macht, ist die jetzt leichter geworden? So rennen die euch die Bude ein? Oder also wir bei ONU Energy, wir machen so B2B-Software für große Energieverbraucher, für Energiebeschaffung, also Energieeinkauf für nächstes Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Wir spüren sie schon deutlich, würde sagen verdoppelt, so inbound und so, wie man es messen kann. Wie ist es bei euch?
Sehe ich auch. Also bewegt sich mehr, es ist halt wieder mehr auf die Agenda gerückt, glaube ich, bei Entscheidungsträgern in Unternehmen. Ich habe aber auch einen anderen Effekt gesehen, aha, so unmittelbar um eben diesen Ausbruch der Iran-Krise herum, dass Unternehmen eigentlich quasi in der Lage waren oder halt eigentlich kurz davor waren abzuschließen und halt irgendwie eine Preisvorstellung hatten, die dann halt noch Realität war und dann halt irgendwie eine Woche später stand der Preis woanders und das hat auch eine Verunsicherung erzeugt natürlich, weil irgendwie, wenn du gerade kurz davor bist, irgendwas zu kaufen, so kann man sich ja auch privat so vorstellen, ne, irgendwie ich will mir einen Pulli kaufen und weiß ungefähr, der kostet 50 € und dann irgendwie gehst du eine Woche später hin und der kostet 100, so, ah, nee, jetzt kaufe ich lieber nicht und dann beobachte ich eher den Markt. Das heißt, wir reden gerade relativ viel, mhm, aber so diese Abschlüsse, das so, das ist auch eine Timing-Frage im Markt, wann ist es richtig, aber ich glaube, also da sehe ich Dynamik, aber halt auch Unsicherheit. Mhm.
Ja, wir haben auch tatsächlich einen echten Push erlebt dadurch, weil viele, ich sag mal, Infrastrukturprojekte eben jetzt auch nach vorne getrieben wurden, insbesondere zum Beispiel im Bereich Power to Heat. Das hat eben jetzt nochmal wieder eine ganz neue Bedeutung bekommen. Da hatten wir vor ein paar Wochen auch einen Artikel im Handelsblatt, hat der Nikola das auch noch erklärt. Am Ende ist es so, dass da Projekte auf dem Tisch liegen, Infrastrukturprojekte, wo wirklich investiert wird, jetzt auch in entsprechende Anlagen und Systeme, die werden dann so, als die Preise dann wieder ein bisschen runtergegangen sind nach dem Ukraine-Krieg, werden diese Projekte dann wieder so ein Stück weiter depriorisiert und jetzt kommt wieder so ein Schock. Und dann sitzt da eben der Chef und sagt zu dem Projektleiter, sag mal, hatten wir das Thema nicht schon mal, wollten wir das jetzt hier nicht eigentlich mal irgendwie besser in den Griff kriegen und ein bisschen resilienter aufstellen und jetzt kommt wieder so ein Ding und ich glaube, das piekst das eben nochmal, dass diese Projekte vorangetrieben werden. Und das Wichtige bei diesen Projekten ist eben, wenn so eine Infrastrukturinvestition in Richtung der Elektrifizierung kommt, erhöht das natürlich das Exposure zu den Energiemärkten und damit eben nochmal wieder den Bedarf für Flexibilisierung. Und viele dieser Projekte werden erst so richtig wirtschaftlich, wenn man eben diese Anlagen flexibel regelt, weil die Investition auch in Speicher, auch in Power-to-Heat-Anlagen, Elektrifizierung von E-LKWs, da geht es nicht darum, einfach die Hardware dahin zu stellen, sondern der Betrieb macht den Business Case. Und genau das ist das Wichtige, dass man das eben von vornherein dann auch mitdenkt und da überlegt, wie kann ich den größtmöglichen Mehrwert hier rauszählen.
So, schlaue Frage aus Club, ja?
Schlaue Frage, sogar mit Ansage.
Ja, klar.
Moin, Jonas, NetLight Consulting. Wir sind in der gesamten Wertschöpfungskette unterwegs, enablen diverse Tech-Unternehmen. Und meine Frage geht Richtung Regelleistung und in beide Richtungen. Gerade alles, was ihr besprecht, ist ja sehr ID-lastig oder Day-Ahead-lastig sogar noch, gerade bei Industrieunternehmen. Und jetzt so mit Vehicle-to-Grid hatten wir jetzt die ersten Kunden, die auch gefragt haben, zum Beispiel Heavy-Duty EVs, können wir die eigentlich regelleistungs-enablen und können wir die am Regelleistungsmarkt traden? Und da wollte ich euch einfach mal fragen, welche Relevanz hat Regelleistung in euren beiden Businesses?
Also ist für uns total relevant. Ich glaube, bei Regelleistung ist das Entscheidende, die Entscheidung zu treffen. Eigentlich ist es ja so dieses Market Stacking zu betreiben, ne? Also welche Partizipation habe ich in welchem Markt? Und das ist, glaube ich, etwas, was man schon so erfahrene Händler machen lassen sollte. Weil das ist, also so wie wir das betrachten, auch abhängig davon irgendwie, wie jetzt zum Beispiel der Batteriehochlauf weitergeht. Und ich glaube voll an deinen Case und wir sehen es auch, dass man Regelleistungen anbietet, nicht nur über zum Beispiel Batterien, aber auch als Industrieunternehmen, tun auch Industrieunternehmen ehrlicherweise heute schon, die große Verbraucher haben und dann anbieten, halt zum Beispiel Last zu reduzieren in einem Augenblick, wo es halt dem Netz hilft, ne? Und am Ende geht es ja genau darum. Aber da beschäftigen wir uns viel mit, ja.
Genau, also Regelleistung ist tatsächlich ein Thema, was auch bei uns relevant ist, weil es für uns eben ein weiterer Erlösstream sozusagen der Flex-Option ist, die der Kunde hat. Wenn man das jetzt mal ein bisschen technisch ausdrücken möchte. Am Ende geht es ja immer um Last über Zeit. Also wie kann ich meinen Lastgang modulieren? Wie kann ich den optimieren, dass ich eben größtmöglichen Erlös habe unter den Randbedingungen, die ich einhalten muss. Also diese Heavy-Duty-Flotte muss ja bestimmt auch irgendwann mal vollgeladen sein, damit sie benutzt werden kann. Die kauft sich ja keiner, damit er Regelleistung erbringt. Und genau da setzen wir auch an. Das heißt, wir schauen auf Flexibilitäten wirklich immer ganz nüchtern als einfach als technische Flex-Option und überlegen dann, unter welchen Randbedingungen und mit welchen Voraussetzungen wir sie wann, wo vermarkten. Und das ist teilweise natürlich irgendwie eine lokale Vermarktung wie Eigenverbrauch, also eine Vermarktung ja oder Eigenverbrauch erhöhen oder Netzentgelte optimieren, indem man zum Beispiel die atypische Netznutzung einhält oder die Hochlastzeitfenster einhält. Und dann geht es eben darum, was mache ich zu den anderen Zeiten, wo ich eben das nicht mache. Und da kann man dann schauen, okay, kann ich das irgendwie in die Regelleistung bringen? Kann ich das in den Intraday, im Intraday vermarkten? Mache ich eine Day-Ahead-Optimierung? Bei der Regelleistung muss man ja auch den Prozess präqualifizieren. Das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass da noch ein bisschen mehr Aufwand hintersteckt. Aber vom Ding her sind das eben 24 Stunden am Tag. Und diese 24 Stunden, die kann man mit den Flex-Optionen, die zum Zeitpunkt T zur Verfügung stehen, verschieden ausregeln und ausoptimieren. Und Beispiel ist eben 4 Stunden Regelleistung, die man liefert mit den Flexibilitäten, und die anderen 20 Stunden optimiert man auf der Head- und Hohlhastzeitfenster. Das kann man dann eben in diesem Revenue-Stacking-Modell, was quasi Behind-the-Meter-Optimierung und Front-the-Meter-Optimierung berücksichtigt, abbilden.
Ich hätte noch eine zweite Frage.
Ja, also, oder vielleicht.
Hi, ich bin Stefan, Privatnutzer. Was ich mache, so ist so ein bisschen Strompreis-Arbitrage. Das heißt, ich habe 2 Standorte, PV, Speicher, dynamische Preise, Balkonsolar noch. Wir haben Regelleistung angesprochen, mache ich auch. Das heißt, Auto habe ich nicht da, aber ich schmeiß halt Bitcoin-Miner an. Ne? Also in 3 Minuten sind die Dinger hochgefahren unter Volllast. Spielt es bei euren
Kunden? Moment, aber dafür wirst du nicht vergütet, oder? Also
doch,
ist das
also
es ist so groß, dass
ich sag mal, der Coin hat ja einen Wert und der Coin ist speicherbar und ja, okay, den Coin nehme ich in die Zukunft. Das ist ein Revenue-Stream zu am Anfang unbekannten Einkaufspreise, aber ich kann ja die Einkaufspreise managen.
Genau, aber deine Farm ist nicht so groß, dass du qualifiziert bist im Markt.
Privatnutzer, okay. Ne? Das heißt, ich habe die Bude warm und 14 Cent habe ich auf jeden Fall auf die Kilowattstunde Return. Diese 14 Cent können aber auch 28 Cent werden, ein Jahr später. Ne? So von der Logik. Spielt es bei euren Kunden eine Rolle? Regelleistung, die Bude warm und trotzdem noch ein Review-Stream, also Coin, Wärme, oder ist es noch nicht angekommen, dass man quasi den Strom, wenn er günstig zur Verfügung steht am Markt, zweigleisig noch zusätzlich nutzen kann, weil eine Produktion anschmeißen, brauche ich mehr Zeit. Die ist nicht in 3 Minuten hochgefahren. Das ist meine Frage.
Also Crypto Mining haben wir tatsächlich noch nicht im Portfolio. Es wäre vielleicht mal so eine Überlegung wert. Tatsächlich haben wir ganz am Anfang, als wir Incentive sozusagen aus der Taufe gehoben haben, mal überlegt, wie man so Krypto-Projekte sozusagen auch damit einbinden kann. Wir haben es aber dann nicht weiter verfolgt. Grundsätzlich ist aber dieser Doppelnutzen natürlich schon interessant. Und ein Beispiel ist eben jetzt der letzte 1. Mai, wo wir diese negativen Preise hatten. Wenn man da natürlich als Produktionsunternehmen sowieso die Wärme braucht und eine Power-to-Heat-Anlage hat, dann hat man da einen super Doppelnutzen, weil man hat einen Erlös durch den Stromverbrauch und man hat eben die Wärme, die man in dem Prozess nutzen kann. Und damit ist das natürlich so ein doppelter Stream. Man meint damit eben nur kein Coin, aber es wäre natürlich auch möglich.
Es gab so vor, ich würde sagen, 8 oder so Jahren in Dresden mal so ein Startup, die so dezentrale Heizungen aus Rechnern gebaut haben, irgendwie für den Haushaltsgebrauch. Aber ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist, aber.
Jonte? Hallo, ja, wenn ich kurz darf, Jonte von Flexpower. Wir nehmen tatsächlich jetzt im Juli ein Datencenter live hier im Hamburger Umland. Da hat der Landkreis quasi eine Gewerbefläche ausgeschrieben, gesagt, wir haben eine gewisse Vorstellung, was wir an Gewerbesteuer für diese Fläche einnehmen wollen. Und darauf hat sich das Datencenter beworben und gesagt, wir nehmen die Hälfte der Fläche, auf der anderen Fläche könnt ihr was für die Gemeinde bauen. Da wird eine Schule gebaut oder wurde gebaut. Und die Abwärme des Datencenters ist sogar sozusagen Wärme noch für die Schule. Also da haben wir genau diese Doppelnutzung, die das erlaubt, die Wärme, die da dann eben kostengünstig sozusagen produziert wird. Der eigentliche Output ist Daten sozusagen, Datenverarbeitung. auf der anderen Seite die Schule, die diese Abwärme dann nutzen kann.
Cool. Wir kommen so langsam dann auch zum Schluss. Es gibt ja einige, die dann rüber wollen zur OMR. Du hast, glaube ich, sogar einen Vortrag oder so, musst irgendwann rüber. Bevor jetzt alle so langsam ausfisseln, würde ich sagen, noch drei Fragen oder sowas. Drei kurze, knackige Fragen. Der junge Herr da hinten war noch nicht. Und dann rappen wir ab. Wir können noch weiter hier bleiben und noch netfangen.
Ja, moin, Philipp, Resquare. Wir machen Projektentwicklung für Batteriespeicher, Wind, PV und zudem auch im C&I-Bereich unterwegs. Jetzt sind wir hier offensichtlich alle irgendwie mit Energie in Berührung gekommen und interessiert und gehen da sehr schön ins Detail. Aber wie seht ihr das ganze Thema Aufklärung in den ganzen Industrieunternehmen? Weil, ich sag mal, unsere Wirklichkeit ist, wenn wir zu den Industrieunternehmen kommen, dann sind sie jetzt eher nicht so begeistert von Flexibilitäten, sondern die sagen sich eigentlich, wenn ich könnte, würde ich einen Preis auf 20 Jahre fixieren. Und das ist dann meist so wie schwierig, damit umzugehen.
Ich glaube, das ist eine Perspektivfrage. Natürlich, welchen Industrieunternehmen würde ich das auch gerne auf 20 Jahre fixieren? Das ist ja klar. Also es ist einfach Sicherheit und Risikominimierung. Heutzutage ist es nur so, dass man mit dieser Preisfixierung anders umgehen muss. Sie ist immer noch möglich. Und das ist eben eine Kombination aus entsprechend intelligenter Beschaffung, wo man Stromprodukte entsprechend kombiniert. Und auf der anderen Seite aber auch durch Steuerung, weil die Flexibilisierung, die wir behind the meter machen, also die technische Flexibilisierung, ist ja eigentlich vom Prinzip her auch nichts anderes als ein Hedge, wenn man so will. Das heißt, immer wenn Preise teuer, verbrauchen wir weniger, wenn Preise hoch, verbrauchen wir mehr und damit senken wir den Schnitt und können dann relativ gut eben auf Preissprünge, Preisspitzen reagieren, was ein Hedge darstellt. Und ein Batteriespeicher ist auch nichts anderes als ein Hedge, wenn man so möchte. Und dementsprechend ist es eine Form von Absicherung, wo man sich einfach diesen Hedge hinter die Messstelle holt, wenn man so möchte. Und das eben kombiniert mit einer entsprechenden Einkaufslogik.
Und ich würde auch ergänzen, dass diese Langfristigkeit, einen irgendwie Preis im Einkauf, ich hatte das ja eigentlich genau andersrum dargestellt, weil ich auch andersrum daran glaube. Das ist auch ein Risiko für Unternehmen, langfristige Preise eingeloggt zu haben in einem Markt, wo sie ja auch ihre Abnahmestrukturen jetzt nicht unbedingt für die nächsten 20 Jahre gesichert haben. Das heißt, wenn du Produkte einkaufst, die du dann nicht brauchst, musst du sie wieder verkaufen. Das gilt auch für Strom. Und das ist auch Teil unserer Leistung dann in der Aufklärung, Unternehmen genau dahin zu bringen, dass sie halt zu dem Punkt kommen, halt sich auch nicht zu überdecken mit irgendwelchen Dingen, ne? Also so, ich glaube, das ist auch Teil der Verantwortung desjenigen, der als Experte auftritt, dann auch zu sagen, hier, das ist aus meiner Sicht ein sinnvolles irgendwie Fixieren von Preisen, sowohl in der Menge als auch in der Zeit. So, und klar, wenn ein Unternehmen den Case hat, 20 Jahre, irgendwie hat es gerade einen Liefervertrag abgeschlossen mit irgendjemandem zum fixierten Preis, so, die haben vielleicht die einzigen Anreiz, irgendwie jetzt für die 20 Jahre irgendwie ihren Preis zu fixieren und sich schlafen zu legen. Aber auch denen könntest du ja empfehlen, hey, du kannst dich halt wesentlich besser stellen, wenn du es jetzt eben nicht tust, weil du über die nächsten Jahre flexibel irgendwie deinen Strom einkaufen kannst. Und weil derjenige, der dir dieses Produkt verkauft, wird ja immer einen Aufschlag für dieses Risiko nehmen, was er selber trägt. So, und also aus Handelsakteursicht würde ich immer sagen, derjenige, der kurzfristige Risiken eingehen kann, weil er Flexibilitäten aufgebaut hat und so weiter, der kann Anreiz haben, das zu tun, um sich halt im Erwartungswert besser zu stellen.
Und ich würde es auch genauso erklären. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, man müsste eben in der Industrie eigentlich noch viel früher ansetzen, aus meiner Sicht. Ich glaube, für unsere Bubble ist es klar und wenn man hier mit jedem spricht, ist das total relevant. Ich glaube bloß mit den Einkäufern und mit den Personen, die wir sprechen, auch nicht mit allen, um Gottes Willen. Aber ich sag mal, gerade mit den Mittelstand, kleinerem Mittelstand, ist es eben einfach schwierig, weil eben diese Aufklärung nie stattgefunden hat. Und jetzt gerade findet so ein bisschen statt und natürlich über Krisen und so werden wir irgendwie alle damit konfrontiert, aber es zieht sich ziemlich.
Ja, ich glaube schon, also Torge, du hast ja nicht den ersten Mal hier auf den Folien, weil du die Folien wahrscheinlich vor dem ersten Mal gemacht hast.
Korrekt.
Gut vorbereitet du bist. Aber ich glaube, mit mehr und mehr solchen Extrem-Events, wo man einfach dafür zahlt, wenn man inflexibel weiter abnimmt, plus dann die ganzen Reformvorhaben, Agnes-Prozess, da seid ihr ja auch relativ viel. Also von der Bundesnetzagentur gibt es ja diesen Reformprozess für Netznutzungsentgelte und Flexibilisierung und weg von den Bandlastprivilegien 19.2 und so weiter. Und ich glaube, das wird auch total viel. Ab wann erwartet ihr, dass das sich durchschlägt?
Also ich glaube, dass diese Bandlastprivilegierung
tatsächlich auch 2029 aufhört. Ich glaube, das kann man sehr, da kann man einfach jetzt fix von ausgehen. Das ist gesetzt.
Trotz Gas, Kati und.
Ja, das wird, glaube ich. Also, dass die Bundesnetzagentur ist ja in dem Sinne auch, ups. Bundesnetzagentur ist im.
Gas, Kati haut mich vom Hocker. Genau. Scheiße. Sorry.
Die Bundesnetzagentur ist in dem Sinne ja auch unabhängig. Also die können das durchziehen.
Ja.
Und das ist eben eine gesetzte Sache. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das auf jeden Fall kommt und das eben zusätzliche Anreize bringt. Also in dieser AGNES-Reform gilt es ja dann auch nicht nur das Bandlastprivileg zu verändern oder zu flexibilisieren, sondern auch das Thema dynamische Netzentgelte weiterzutreiben. Dann gibt es ab 2032 wahrscheinlich eine Art von Kapazitätsmarkt nach belgischem oder britischem Vorbild. Da gibt es verschiedene weitere Anreize, die jetzt einfach kommen, die das Thema Flexibilisierung noch attraktiver machen. Und ganz wichtig ist eben, dass die Unternehmen verstehen, und das ist, glaube ich, ganz wichtige Aufklärungsarbeit, dass Energiemanagement nicht in zwei getrennten Welten stattfinden darf, nämlich im Einkauf und in der technischen Infrastruktur, also technischer Leiter, Energiemanager, sondern dass diese beiden Gruppen zusammen gedacht, also die müssen zusammenarbeiten, um wirklich diese Reise mitgehen zu können und Flexibilisierung ganzheitlich zu denken oder Energieoptimierung, Energiemanagement ganzheitlich zu denken.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Eine letzte Frage aus dem Publikum noch. Wer mag?
Mache ich den Abschluss. Björn Röse, Mitweltenergie. Wir sind so ein klassischer PV-Entwickler. Und diese Kurve, die da rechts ist, ist für uns halt der Worst Case. Vor allen Dingen die da unten links, also die so am Mittwoch noch viel länger so anhält, genau. Also diese Negativstrompreise sind für uns natürlich, das, was für euch gut ist, ist für uns schlecht. Und wenn man mit anderen Entwicklern spricht, geht es denen natürlich nicht anders. Und wir haben halt das Problem, dass viele sagen, boah, wir arbeiten das jetzt mal ab, was wir haben, und dann gucken wir erstmal, was passiert. Also was ist das, ihr braucht ja das, was wir tun, um eben damit arbeiten zu können. Also was ist die Idee oder was ist eure Antwort darauf, die ihr uns geben könnt? Womit wir dann sagen, okay, wir können auch in die nächsten 5 Jahre planen.
Also was wir auf jeden Fall ganz klar sehen, ist bei uns eine extreme Häufung an Anfragen für sogenannte Colo-Batteriespeicher. Also dass du mit deinem PV-Park auch direkt die Speicherkapazität dazu planst, um eben genau nicht...
Entschuldigung, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, dass man natürlich nur noch PV mit Batterie plant, sowieso nur als Co-Location. Genau, Entschuldigung, das hatte ich eben vergessen.
Genau, perfekt. Also das ist die erste Antwort darauf natürlich, ne? Die einfachste. Am Ende ist es halt so, du kannst ja den Effekt nicht einfach ignorieren und der Markt wird ihn auch immer bewerten. Derjenige, der sich Strom kauft, wird schon zu Recht die Entscheidung treffen, wie viel irgendwie PV-Hedge will ich in meinem Portfolio haben, wenn ich ja im Sommer immer sehe, dass der Strom eigentlich zu den Zeiten, wenn mein Produkt auch liefert, eigentlich gar nichts kostet. So, das ist, das schlägt sich nieder. Deswegen ist ja PV-Strom als PPA auch günstiger als Baseload. Trotzdem hat das ja auch noch andere Effekte. Du hast ja trotzdem so einen Preisabsicherungseffekt als Industriekunde. Deswegen ist dieser PPA ja nicht wertlos. Und ich glaube, da das richtige Maß zu treffen, wo halt der Erzeuger immer noch genug kriegt, das muss dann eigentlich ein Markt regeln. Also der Gaskati mal dahingestellt, deren Einfluss viel weiter reicht, als ich gedacht habe, als ich gerade gesehen habe, dass sie hier das Wasserglas umwirft. So, ihre Aussage wäre ja irgendwie, du musst das den Markt regeln lassen. Ja, an der Stelle glaube ich da tatsächlich dran, dass halt in gewisser Weise das zu einem Spiel werden muss, wo wirklich marktwirtschaftliche Prozesse dazu führen, dass auch der Projektentwickler das Projekt nur entwickelt, weil er damit Geld verdienen kann, weil es jemanden gibt, der bereit ist für diesen Strom, genau diesen Strom halt genug zu bezahlen. So, und natürlich ist der Energiemarkt halt relativ komplex. So, und irgendwie der Strompreis im Day Ahead, wo man als Privatperson seinen Crypto-Miner anschmeißen kann, das ist ja nur eine Ebene. Wir haben ja dann den Intraday, wo du kannst Strom so unterschiedlich betrachten und die Viertelstunde irgendwie des Folgetages im Day-Ahead-Markt kann dann am Tag selber irgendwie ganz viel unterschiedlich viel wert sein. Und ich glaube, am Ende geht es irgendwie um das smarte Zusammenspiel daraus und ein Verteilen vom Kuchen. So, wir haben ein Energiesystem, wenn das völlig ineffizient wird, weil wir halt irgendwie an jeder Stelle halt nur PV-Anlagen bauen und die gehören da überhaupt nicht hin und sonst macht gar keinen Sinn. Und der Netzausbau ist unglaublich teuer, weil wir den irgendwie aus welchem Grund über die Alpen ziehen müssen und wie auch immer. So, dann zahlen wir das ja alle insgesamt miteinander. So, und dann ist irgendwie der Kuchen, der zu verteilen ist, einfach kleiner. Und ich glaube, das ist eigentlich die Aussage. Man muss halt dazu kommen, dass das System effizient genug wird, marktwirtschaftlich gelöst, so um irgendwie denjenigen, die Anlagen entwickeln, Anreiz zu geben, es zu tun und denjenigen, die den Strom brauchen, halt irgendwie dann diesen Strom zur Verfügung zu stellen. Wenn es gut läuft, ja.
Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz gutes Schlusswort. Also die Märkte, die Knappheiten repräsentieren. Also wenn wir sagen Energiemärkte im Aufruhr, dann bedeutet und wir sehen extrem Preisevents, dann hoffen wir, dass die gewisse Realitäten widerspiegeln und dann als effiziente Ressourcenallokationsmechanismen das gut lösen für uns alle. Ich habe es geschafft, zum ersten Mal für alle, die das jetzt nur hören, auf der Bühne live mit dem Stuhl umzukippen und dabei mein Wasserglas auch noch auf dem Boden zu verteilen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und vor allem auch nochmal RISM, die uns hier eingeladen haben, Richard Pinkanelle, der für den Sound geholfen hat, Anna, Mina, Eleni, alle, die im Hintergrund mitgeholfen haben, herzlichen Dank. Wir können hier noch ein bisschen bleiben, bleibt gerne hier, esst noch ein paar Croissants, Früchte und genau, lasst uns austauschen, lasst networken und vielen Dank, dass ihr da wart.
So, das war's auch schon wieder. Das fünfte Energiefrühstück live aus Hamburg. Danke an Karl und Torge, an RISM für die Location und euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonnieren, weiterempfehlen und beim nächsten Mal seid ihr live dabei. Bis dann. Bleibt flexibel. Ciao, ciao.